Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zum Wochenstart.
Einen schönen guten Abend.
Sie fährt Motorrad, war Schweißerin und Fußballerin, ist immer noch ein riesen MSV Duisburg-Fan und sie ist die Hoffnung der SPD. Bärbel Baas als Frau aus dem Pott. Keine von da oben, sondern eine von uns, die man versteht und der man auch glaubt, wenn sie was sagt. Aus Sicht mancher Wähler ja fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Dem Image nach wohl die perfekte zukünftige Co-Parteichefin neben Lars Klingbeil. Sie bräuchte Amt und noch mehr Verantwortung gar nicht unbedingt. Sie ist ja schon Bundesarbeits- und Sozialministerin. Aber die SPD braucht Bärbel Baas. Moritz Rödle.
Sie macht den Weg frei, am Ende auch auf Druck der Parteiführung und will nun einen geregelten Übergang organisieren. Noch Parteichefin Esken heute im Willy-Brandt-Haus bei der Vorstellung ihrer möglichen Nachfolgerin. Die hat gerade mit dem Job der Arbeitsministerin erst ein großes Amt übernommen. Jetzt könnte das nächste folgen.
Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber ich freue mich drauf. Nicht deshalb leicht gefallen, weil ich weiß, es ist eine historische Aufgabe. Wir haben ein Wahlergebnis hinter uns auf der Bundesebene. Wir stehen bei 16,4%.
Baas ist die Tochter eines Busfahrers und einer Hausfrau und kommt vom linken SPD-Flügel. Schon früh fängt sie bei den Jusos in Duisburg an. Ihr Markenzeichen, Fukuhila und eine klare Sprache.
Also wenn ich jetzt in unseren eigenen Reihen so höre, mit welchen Wahlprognosen man so rechnet, wieder in Duisburg, also glaube ich, sind die da sehr optimistisch. Ich sehe das etwas schlechter.
Baas hat einen Hauptschulabschluss und arbeitet sich auf dem zweiten Bildungsweg bis zur Führungskraft einer Krankenkasse hoch. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie Kritik am eigenen Führungspersonal üben kann, zum Beispiel am damaligen Kanzler Schröder.
Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch notwendig, dass wir auch noch mal lautstark Kritik üben an der vergangenen Zeit, an dem letzten Jahr, wo ja auch viele Wahlen verloren gegangen sind, auch durch handwerkliche Fehler der Bundesregierung.
Ich glaube, Bärbel Baas ist das, was klischeehaft wirklich als Sozialdemokratie verstanden wird. Also mit einer Aufsteigerbiografie aus einem bildungsfernen, auch ökonomisch schwach aufgestellten Haushalt stammt, mitten aus dem Ruhrgebiet. Also eigentlich all das, was sich Sozialdemokratie wünscht, wenn sie erzählt, wofür sie steht.
Zuletzt war die 57-jährige Duisburgerin Bundestagspräsidentin und damit im zweithöchsten Staatsamt.
Nach dem Bundespräsidenten und vor dem Kanzler, wie ich immer so schön sage. Der Kanzler weiß das manchmal nicht. Aber
nun also Parteivorsitzende an der Seite von Lars Klingbeil, der heute auch seine Kandidatur verkündete.
Ich freue mich sehr darüber, dass Bärbel Baas heute im Präsidium gesagt hat, dass sie gemeinsam mit mir bereit ist, die Partei zu führen. Eine starke Ministerin, eine starke Nordrhein-Westfälin, eine starke Frau auch an der Seite zu haben, in der Doppelspitze jetzt in die Verantwortung zu gehen.
Im Team dabei der neue Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf aus Lübeck. Auch er vom linken Flügel, aber mit Masterabschluss in BWL. Sein Thema vor allem Verteilungsgerechtigkeit. Ende Juni muss noch ein SPD-Parteitag über die neue Führung der Sozialdemokraten entscheiden.
Aber schon vorher, nämlich heute Abend, hatte ich Gelegenheit, mit dem kommissarischen SPD-Generalsekretär zu sprechen. Guten Abend, Herr Klüssendorf.
Moin, Frau Wellmer.
Sie sollen Lars Klingbeil auch von sich überzeugt haben, mit Ihrer Vision die SPD wieder cool zu machen. Die SPD cool? Wirklich?
Naja, ich habe mit ihm gar nicht darüber gesprochen, ob die SPD cooler sein muss oder ob ich persönlich die SPD cool machen kann. Ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, die SPD inhaltlich neu aufzustellen, auch mit ein bisschen einem kommunikativen Ansatz zu versehen, der attraktiver ist und uns so nach vorne zu bringen. Aber natürlich geht es auch darum, einfach sehr, sehr kritisch auch das aufzuarbeiten, was wir ja für ein Wahlergebnis eingefahren haben und wo wir unsere Hausaufgaben auch zu machen haben. Und das waren die Dinge, über die wir gesprochen haben. Der Coolness-Faktor war da noch nicht so ausgeprägt.
Okay, also von Coolness kann keine Rede sein bei der SPD.
Die SPD ist per se cool, aber natürlich durch Inhalte. Ich glaube, dass es aber vor allen Dingen darauf jetzt ankommt, erstmal sich die Karten zu legen und zu schauen, wie wir eigentlich so ein bisschen unsere eigene Demut, also die Akzeptanz dieses wirklich sehr, sehr schlechten Wahlergebnisses mit einem neuen Selbstbewusstsein in Einklang bringen können. Und ich glaube, die Coolness kommt dann vor allen Dingen über die Inhalte.
Wie cool ist es denn, dass Macht in der SPD gerade ziemlich konzentriert wird? Also ausgerechnet Wahlverlierer, Lars Klingbeil, ist jetzt nicht nur Parteivorsitzender, sondern noch zusätzlich Finanzminister und Vizekanzler.
Naja, ich finde nicht, dass Macht jetzt ausschließlich konzentriert wird. Wir haben ja ein breites Team aufgestellt. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr tolle junge Frauen, aber auch natürlich erfahrene Männer und Frauen ins Kabinett geschickt. Wir haben eine Fraktion neu aufgestellt mit einem Führungsgremium, was ich glaube ich sehen lassen kann. Mhm. Und jetzt sind wir in der Partei dabei und das ist natürlich viel, viel mehr als nur Lars Klingbeil. Und dass unser Parteivorsitzender und Finanzminister da eine zentrale Rolle spielt, ist nichts aus meiner Sicht nichts Verwerfliches, sondern er ist Teil dieses Teams. Er hat sich sehr, sehr offen gezeigt, auch jetzt in der Neuaufstellung, ist auf viele, viele zugegangen, hat glaube ich auch viel vereint. Und das ist, glaube ich, eher eine Stärke. Und wir stehen jetzt ja am Anfang einer neuen Entwicklung. Wir müssen jetzt, wie gesagt, den Aufarbeitungsprozess auch sehr, sehr ernsthaft betreiben, aber halt mit dem Personal, das wir jetzt ins Rennen geschickt haben.
Raus, Sie sind auch dafür.
Tolle neue Leute dabei.
Tolle neue Leute. Bärbel Baas zum Beispiel auch ein Doppelamt, Ministerin und designierte Co-Chefin vor Lars Klingbeil. Aber zu Lars Klingbeil nochmal: Sie sind dafür, dass es so bleibt. Ja, auch er als Parteichef in dieser Personalunion. Nach dem Parteitag im Juni.
Ja, ich glaube, er hat heute ja auch mit dem Personalvorschlag gezeigt, dass wir da auch als Team antreten und hat sich auch gemeinsam mit uns, glaube ich, jetzt auf den Weg gemacht, diese Partei auch wirklich neu aufzustellen. Er ist Teil davon und deshalb finde ich, das ist eine gute Lösung für uns alle.
Neu aufstellen heißt auch Profil schärfen, erkennbar sein. Und genau das ist Ihr Job. Aber wie soll das gehen in einer schwarz-roten Koalition?
Ja, das ist die interessante Frage, die ich mir natürlich auch stelle und an der ich einfach sehr intensiv arbeiten will. Weil ich glaube, die große Lehre aus der Ampelregierung war, dass wir nicht so weitermachen können mit den öffentlichen Auseinandersetzungen, mit den öffentlichen Streitereien, sondern dass es uns gelingen muss. Und das ist wirklich ein sehr ernsthaftes Vorhaben, auch von dem, was ich mir jetzt vorgenommen habe, dass wir es ernsthaft schaffen müssen, dass man gleichzeitig eine Regierungspolitik selbstbewusst vertritt und auch nicht scheut, Kompromisse zu benennen, aber die auch nach außen dann aktiv zu vertreten und ein Profil zu bilden. Und das ist aus meiner Sicht die Hauptaufgabe dann auch für mich, ein progressives Profil für die SPD herauszuarbeiten, auch mit vielleicht ein bisschen neuen Forderungen, auch ein bisschen wegkommen von den Minimalkompromissen, sondern ich stelle mir vor, dass wir wieder eine faszinierende Zukunftsvision eigentlich erarbeiten, hinter der man sich versammeln kann.
Aber zum Beispiel
wir eine
die
Bewegung
Vision
sind, die Spaß bringt.
Von Arbeitsministerin Baas war es ja zum Beispiel auch, die Rente zu reformieren. Hat er Vorschläge gemacht, gleich zack, weggewischt von der Union, abgelehnt. Ist das dieses über den Minimalkompromiss hinaus eigenes Profil? Wie soll das gehen? Das ist ja wirklich die große Frage.
Ich verstehe absolut die Mechanismen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man muss einfach unterscheiden da zwischen der programmatischen, inhaltlichen Arbeit und dem, was auch Regierungspolitik natürlich von einem verlangt. So wie ich Bärbel verstanden habe, geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass man ja Denkansätze neu denkt, dass man sich mit diesem Grundproblem, wie stellen wir eigentlich unser Rentensystem neu auf, dass man sich damit auseinandersetzt. Das war jetzt kein Vorschlag, dass sie nächste Woche ein Gesetzesvorhaben da in den Bundestag einbringt, sondern einfach mal den Blick auch weitet, auch ein bisschen über den Horizont denkt. Und dass wir das in der SPD schon lange Zeit diskutieren, ist ja auch kein Geheimnis. Das heißt, sie hatte auch nichts Neues verkündet, sondern ich fand es gut, dass sie da den Debattenpunkt auch nochmal gesetzt hat.
Vielleicht noch ganz kurz, weil Ricarda Lang, die ehemalige Grünvorsitzende, was Interessantes gesagt hat, nachdem sie ihren Job aufgegeben hat. Sie hat gesagt, der Job in der Spitzenpolitik habe sie zu einer Maschine werden lassen, auch zu einer Floskelmaschine. Wie wollen Sie das für sich verhindern? Oder geraten Sie gerade hinein? Weil das ist ja wirklich in diesem Betrieb schwierig.
Ja, das ist etwas, wovor ich mich eigentlich schützen will. Ich versuche immer, das offen und klar auszusprechen, was ich auch denke. Natürlich immer auch mit den Dingen, die man zu bedenken hat in der Rolle, in der ich mich jetzt befinde. Aber ich will überhaupt nicht drumherum reden oder Dinge beschönigen oder Dinge dann auch irgendwie ausmalen, die vielleicht gar nicht so sind, sondern mir geht es darum, Klartext zu sprechen und das zu benennen, was ist. Und das habe ich mir fest vorgenommen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich das auch einhalten kann.
Sagt der kommissarische SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Wellmer.
Am 14. März 1960 fand im New Yorker Luxushotel Waldorf Astoria ein zu der Zeit unglaubliches Treffen statt. Israels Premierminister David Ben-Gurion saß Bundeskanzler Konrad Adenauer gegenüber, dem Vertreter des Volkes, das den Holocaust zu verantworten hatte. Sensation. Schon 1952 hatte mit dem Wiedergutmachungsabkommen die Annäherung zwischen den beiden jungen Demokratien Israels und der Bundesrepublik Deutschland begonnen. Und 5 Jahre nach diesem Treffen in New York, heute auf den Tag genau vor 60 Jahren, nahmen beide Länder offiziell diplomatische Beziehungen auf. Und heute wurde daran in Berlin erinnert. Gabriele Dunkel.
Hilai hat ein Foto mit dem deutschen Bundespräsidenten ergattert. So nah sei er einem Politiker noch nie gekommen. Eine schöne Erinnerung, freut er sich. Der junge Israeli ist einer von 100 Teilnehmern am deutsch-israelischen Jugendkongress in Berlin. In Workshops haben sie sich mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen auseinandergesetzt, sich kennengelernt und auch Kritik zugelassen. Natürlich, Israelis kritisieren Israelis. Niemand steht über der Kritik. In Israel ist nicht alles Sonnenschein. Es passieren viele schlimme Dinge. Reden und versichern, den anderen zu verstehen, so wie hier. Ideen auszutauschen, das ist der beste Weg, eine Verbindung zu schaffen und zum Frieden zu kommen. Doch nach wie vor überschattet der Krieg den Nahen Osten. Auch beim Treffen der beiden Präsidenten ist die aktuelle Situation in Israel und Gaza präsent. Es ist ein Treffen zweier Freunde, zweier Länder, die nach den Gräueltaten der Nazis zueinander gefunden haben. Und trotzdem spricht Steinmeier aus, was viele umtreibt.
Die Blockade für Hilfsgüter muss aufgehoben werden. Humanitäre Hilfsgüter, medizinische Hilfsgüter, nicht irgendwann, sondern jetzt.
Einige hundert Meter weiter fordern Demonstranten eine noch kritischere Haltung gegenüber Israel.
Ich finde, die Regierung und der Bundespräsident müssten eine viel kritischere Haltung zu Israels Vorgehen in Gaza haben.
Ich würde von Deutschland erwarten, dass sie die Waffenlieferungen stoppen.
Die Proteste in Deutschland und weltweit werden in Israel wahrgenommen. Der israelische Präsident mahnt, die Vergangenheit nicht zu vergessen. Wir sind in einer Phase, in der Antisemitismus und Hass in Europa und in der Welt florieren. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Schrecken des Holocausts allen in den zukünftigen Generationen bekannt sind. Wir müssen alles daran setzen, dass die Erinnerung wachgehalten wird. Der Jugendaustausch beider Länder besteht schon länger als die diplomatischen Beziehungen, nämlich seit 70 Jahren. Für Noah aus Brandenburg und Ronit aus Israel ist das ein Gewinn. Eine Brücke, sagen sie, um eine bessere Zukunft aufzubauen.
Die Sicherheit Israels ist zur deutschen Staatsräson erhoben worden. Und als am 7. Oktober 2023 die Hamas Israel überfiel, da war die Solidarität in Deutschland groß. Doch mit dem Vorgehen der israelischen Armee in Gaza, den Zehntausenden Toten und Hunderttausenden Vertriebenen dort, wächst die Verunsicherung. Wie viel Kritik an Israel ist erlaubt, ohne den Grundsatz der Solidarität zu verletzen? Und was kann Deutschland für ein friedliches Miteinander zwischen Juden und Palästinensern tun? Einer, der diesen Balanceakt jeden Tag meistern muss, ist der deutsche Botschafter in Tel Aviv, Steffen Seibert. Seine Methode? Er schnürt die Wanderschuhe. Christian Limpert.
Die Negev-Wüste im Süden Israels, sehr früh am Morgen.
Wow, we're really on time.
Steffen Seibert, deutscher Botschafter in Israel, will zu einer neuen Wanderetappe aufbrechen. Heute werden ihn Yair und Netta begleiten, zwei Kibbutzbewohner. Vor ihnen liegt ein Abschnitt des Schwil Israel, ein Wanderweg 1000 Kilometer durchs Land. Etappe für Etappe läuft Seibert ihn ab, seine Begleiter ein Querschnitt Israels, Juden, Muslime, Christen, Drusen.
Und das wesentliche Kriterium, das gebe ich ganz offen zu, ist, dass es Menschen sind, die mir sehr sympathisch sind. Weil man einfach doch sehr intensive Stunden miteinander verbringt und ich keine Lust habe, neben jemandem herzulaufen, mit dem mir das keine Freude macht.
400 Höhenmeter bergab durch den Fels, hier sind entspannte Gespräche nicht möglich. Ein anderer Morgen, ein anderer Abschnitt. Keine Wanderung ohne ernste Themen. Otmar al-Sheikh ist Beduine, ursprünglich ein arabisches Nomadenvolk, eine Minderheit. Heute leben viele von ihnen in ständiger Angst, dass nicht anerkannte Dörfer von der Regierung abgerissen würden, sagt Otmar. Der Blick auf die andere Seite, ins palästinensische Westjordanland, besetzt vom israelischen Militär IDF.
Und die beiden sagen, dass sie da ab und zu zum Einkaufen rüberfahren, weil es billiger ist. Und jetzt sind im Moment durch die IDF die Zugänge zu einigen dieser Orte versperrt. Wir reden hier nicht so sehr über die hohe Politik, wir reden über das Leben, das die Menschen hier haben. Über die Probleme, die Chancen.
Jeder seiner Wanderpartner sehe Israel anders, sagt Seibert. Auch die Beziehung zu Deutschland spiele oft eine Rolle. Otmar, der studieren konnte und heute in der Hightech-Branche arbeitet, setzt auf engere Zusammenarbeit mit Deutschland. Die Menschen können von anderen Menschen doch nicht nur durch die Medien erfahren oder durch das, was irgendwer erzählt. Sie sollten sich engagieren, sie sollten reden, sie sollten herkommen und wandern, Freundschaften eingehen. Nur so können wir uns besser kennenlernen. Zurück zur Tour mit Yair und Netta. Die beiden leben in einem Kibbutz, das von Holocaust-Überlebenden gegründet wurde. Heute setzen sich beide für das Miteinander von Menschen ein. Den Krieg in Gaza kritisieren sie, genau wie die Politik der ultrarechten Regierung. Deutschland müsse mehr Druck ausüben, sagt Yair, um Israel zu einer Verhandlungslösung mit der Hamas zu drängen, gerade weil man befreundet sei. Ich denke, es ist natürlich, dass wir diese Beziehung haben. Ich sehe Deutschland, den Botschafter, als Partner. Ich als Israeli habe aber viel Kritik an unserer Regierung. Und ich denke, dass eine vernünftige Stimme in der Welt das genauso sagen muss und nicht davonrennt. Bis ins nächste Jahr wird Seibert weiterwandern. Erst dann, sagt er, habe er vielleicht ein vollständiges Mosaik des Landes Israel.
60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Wie können die in Zukunft aussehen? Dazu die Meinung unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Sophie von der Tann.
Das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel beruht auf einer historischen Verantwortung von uns Deutschen. Sie ist aus den Gräueltaten des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges erwachsen. Aus dieser Historie ist auch das regelbasierte internationale System rund um die Vereinten Nationen und internationale Gerichtsbarkeit entstanden, um zu verhindern, dass sich dieses Unrecht und Leid wiederholen. Deutschland hat also eine besondere Verantwortung gegenüber dieser Rechtsordnung, gegenüber dem Völkerrecht. Und das muss die Grundlage für alle diplomatischen Beziehungen sein, auch zu Israel. Wenn aber der Eindruck entsteht, dass Regierungspolitiker nur noch Lippenbekenntnisse zum Völkerrecht abgeben, in manchen Konflikten mehr darauf pochen als in anderen und diese Rechtsordnung sogar selbst in Frage stellen, wenn nämlich Friedrich Merz Israels Premier Netanyahu trotz internationalen Haftbefehls nach Deutschland einlädt, dann kommt die Bundesregierung ihrer historischen Verantwortung nicht nach. Dann macht sie sich mitschuldig am Zerfall dieser Rechtsordnung. Wenn die deutsche Regierung ihre historische Verantwortung fürs Völkerrecht nicht aufgeben will, dann muss auf dieser Grundlage auch die vielbeschworene Staatsräson definiert werden. Das Bekenntnis zur Sicherheit Israels war besonders nach dem Terror des 7. Oktober richtig. Das kann aber nun keine nahezu bedingungslose Unterstützung einer teils rechtsextremen Regierung bedeuten, die öffentlich einen Plan zur Vertreibung der Palästinenser in Gaza vorlegt, gegen deren Kriegsführung Völkermordsvorwürfe im Raum stehen, die illegale Annexionspläne im Westjordanland vorantreibt. Wenn sich die Bundesregierung ihrer historischen Verantwortung verpflichtet fühlt, muss sie sich in allen Konflikten für die Stärke des Rechts einsetzen, nicht dem Recht des Stärkeren stattgeben. Im Übrigen will auch die Mehrheit der Israelis, dass dieser Krieg endlich endet, damit die Geiseln freikommen.
Die Meinung von Sophie von der Tann. Eine Autobahn bei Köln im März 1994. Hunderte Kurden blockieren die Fahrbahn. Es kommt zu erschütternden Szenen, als einer der Demonstranten sich mit Benzin übergießt und anzündet. Ähnliches geschieht auch auf anderen Autobahnen in ganz Deutschland. Plötzlich ist der Kurdenkonflikt mitten in Deutschland. Jener Konflikt zwischen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und dem türkischen Staat, der seit 1978 fast 40.000 Menschen das Leben gekostet haben soll. Heute nun gab die PKK ihre Selbstauflösung bekannt. Ein historischer Moment für die Türkei und die Kurden weltweit. Markus Rosch.
Erleichterung in Diyarbakir, Hier im kurdisch dominierten Südosten der Türkei wurde 1978 die PKK gegründet. Nun ist der über 40-jährige bewaffnete Kampf wohl zu Ende. Wir brauchen Frieden. Lasst es einfach geschehen. Lasst die Menschen in Frieden leben, das ist alles, was wir wollen. Beide Seiten müssen nun ehrlich miteinander umgehen, sonst wird es wieder losgehen. Die Ergebnisse eines nicht öffentlichen Kongresses der PKK werden heute bekannt. Die Organisation will sich auflösen und will den bewaffneten Kampf beenden. Seit 1984 kämpft die PKK für mehr Rechte der kurdischen Bevölkerungsgruppe und für mehr Autonomie. Im Südosten der Türkei tobt zeitweise ein brutaler Guerillakrieg, der auch viele tausende zivile Opfer auf beiden Seiten fordert. In den letzten Jahren verlagern sich diese Kämpfe zunehmend in den Nordirak, das Rückzugsgebiet der PKK. In Deutschland und anderen Staaten wird die PKK als Terrororganisation verboten. Im Februar diesen Jahres dann die Überraschung. Der seit 1999 inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan fordert die Bewegung auf, sich aufzulösen. Man wolle nun politisch weiterkämpfen. Der militärische und gesellschaftliche Druck auf die PKK war zuletzt immer größer geworden. Der türkische Präsident begrüßt am Abend die Ankündigung der PKK. Es könne, falls alle kurdischen Kämpfer die Waffen niederlegen, eine neue Ära beginnen, so Erdogan.
Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, warum schließen Erdogan und PKK nach so vielen Jahren jetzt Frieden?
Also es gibt einen Haufen Gründe, würde ich sagen. Aber der Zeitpunkt jetzt, der war ideal. Die PKK ist militärisch geschwächt durch massive Luftangriffe, zum Teil durch das türkische Militär, auch in dem Hauptquartier, den Kandilbergen im Nordirak. Die kurdische Bevölkerung in der Türkei, würde ich sagen, die ist so ein bisschen müde von all dem Leid, das ja seit Jahrzehnten verursacht wurde. Und da schwingt auch so ein bisschen die Hoffnung mit, dass durch diese Auflösung der PKK jetzt dieses ständige Kriminalisieren durch den türkischen Staat, was die kurdische Identität angeht, dass das jetzt so ein Ende nimmt. Das hoffen viele Kurdinnen und Kurden. Und gleichzeitig ist es eine Win-Win-Situation für den türkischen Staat. Erdogan könnte also den Kampf der PKK beenden als erster Staatsmann der Türkei. Und gleichzeitig könnte er Stimmen aus dem kurdischen Lager gewinnen. Und die braucht er, wenn er noch mal antreten will als Staatspräsident. Dann bräuchte es eine Verfassungsänderung. Und das ginge vermutlich nur mit diesen Stimmen.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die PKK wirklich all ihre Waffen niederlegt?
Ja, es gibt so viele Fragen, die noch offen sind. Was passiert mit diesen ganzen Kämpfern? 5000 sollen es sein, Milizen im Irak vor allen Dingen. Was passiert mit den ganzen Waffen? Wer bekommt die? Also ich glaube, das sind aber technische Fragen, die zu lösen sind. Viel spannender ist die Frage, hat irgendjemand noch ein Interesse, diesen Prozess jetzt zu sabotieren? Zum Beispiel eine Splittergruppe der PKK oder aber der berüchtigte tiefe türkische Staat. Das ist so ein Verbund aus Geheimdienstlern, aber auch aus der nationalistischen Bewegung. Also da sind noch so ein paar Fragezeichen. Wenn es aber klappt, dann würde ich sagen, steht der Türkei tatsächlich ein historischer Wendepunkt bevor.
Katharina Willinger in Istanbul, vielen Dank.
Gerne.
Es ist der bislang größte MeToo-Prozess der Musikbranche. In New York steht der Rapper Sean Combs vor Gericht, auch bekannt als Puff Daddy, P. Diddy oder einfach Diddy. Mit Songs wie I'll Be Missing You ist er weltberühmt geworden. Doch Combs ist nicht nur Musiker, er gilt als Mogul in der Musikindustrie, eng verbandelt mit vielen anderen Stars. Umso heikler die lange Liste der Vorwürfe gegen ihn. Prostitution, Menschenhandel und weitere Sexual- und Gewaltverbrechen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Heute hatten erstmals Anklage und Verteidigung das Wort. Marion Schmickler.
Für die Reporter vor dem Gericht heißt es warten. Wortlos stürmen selbst die sonst gesprächigen Anwälte von Sean Combs an den Kameras vorbei. Er sei ein Mann mit zwei Seiten, erklärt die Staatsanwältin zum Auftakt, die Rap-Ikone und der Kriminelle. Sean Combs alias P. Diddy. Als Musiker und Produzent feiert er seit den 90ern große Erfolge, macht den Hip-Hop weltweit salonfähig. Doch der heute 55-Jährige soll über Jahre Frauen und Männer gezwungen haben, an oft tagelangen Drogen- und Sexpartys teilzunehmen. Hinter der schillernden Fassade habe er mit vielen Helfern ein Unternehmen geführt, das Orgien organisiert habe. Bei der Durchsuchung seiner Häuser fanden die Ermittler Waffen, Drogen und mehr als 1000 Flaschen Gleitöl. Die größte Frage in diesem Fall ist, gibt es in Didis Umfeld Leute, die gegen ihn aussagen? Denn jeder, der geholfen hat, diese Partys zu organisieren, könnte nach dem Bundesgesetz als Mittäter zur Verantwortung gezogen werden. Als eine der wichtigsten Zeugen soll Combs langjährige Lebensgefährtin Cassie Ventura aussagen. Zentral könnte dieses Video werden. Es stammt von einer Überwachungskamera in einem Hotel und soll zeigen, wie Sean Combs Cassie Ventura im Jahr 2016 verprügelt. Mein Verhalten auf diesem Video ist unverzeihlich. Ich bitte nicht um Vergebung, es tut mir aufrichtig leid. Viele Freunde, auch Prominente, haben sich von ihm abgewandt. Seine Mutter und seine Kinder dagegen wollen jeden Tag im Gericht dabei sein. Die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen, argumentieren seine Verteidiger und verweisen auf seinen Lebensstil mit häufig wechselnden Partnern. Ich finde es nicht überraschend, weil es so aussieht, als ob es das in dieser Branche häufiger gibt. Mächtige Männer, die ihre Macht ausnutzen, um Menschen zu missbrauchen. Wir hatten doch Weinstein, die ganze MeToo-Bewegung. Sich zu trauen, die Wahrheit zu sagen, ist wichtig für uns Frauen, damit wir zusammenstehen, damit du dich nicht mehr schämst. Wenn du es unterdrückst, dann entstehen Schuldgefühle und Frust. 8 Wochen soll der Prozess dauern. Für Sean Combs steht viel auf dem Spiel. Sollten die Geschworenen ihn für schuldig befinden, droht ihm eine lebenslange Haft.
So, und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Susanne für uns.
China und die Vereinigten Staaten senken einen Großteil ihrer gegenseitigen Zölle für 90 Tage erheblich. Das haben Regierungsvertreter beider Länder nach Verhandlungen in Genf bestätigt. In dieser Zeit wollen die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt weiter nach Lösungen für den Handelsstreit suchen. Die Märkte reagierten darauf durchweg positiv. Der Dow Jones zog an, auch der DAX schloss mit Kursgewinn. Die Hamas hat am Abend eine weitere Geisel freigelassen. Der Soldat Eden Alexander war am 7. Oktober 2023 von der Terrororganisation verschleppt worden. Medienberichten zufolge übergaben Mitarbeiter des Roten Kreuzes den 21-jährigen US-Israeli der israelischen Armee. Anschließend kam er in einer Militärbasis mit seiner Familie zusammen und wurde ärztlich untersucht. In Alexanders Heimatstadt, dem US-Bundesstaat New Jersey, hatten sich hunderte Menschen zusammengefunden, um seine Freilassung zu feiern. Trotz umfangreicher Friedensbemühungen hat Russland die Ukraine auch heute wieder attackiert. Mehrere europäische Staaten hatten weitere Sanktionen für den Fall angedroht, dass Moskau seine Angriffe nicht spätestens um Mitternacht einstellt. Am Donnerstag könnten erstmals direkte Gespräche zwischen Putin und Zelensky in Istanbul stattfinden. US-Präsident Trump teilte unterdessen in Washington mit, er könne sich vorstellen, ebenfalls an dem Treffen teilzunehmen. Jeder zweite Bundesbürger erachtet Klimaschutz derzeit als sehr wichtig. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Umweltbundesamtes. In den Jahren 2018 und 2020 hatten noch 2 von 3 Befragten Klimaschutz als sehr wichtig eingestuft. Laut der Studie seien mittlerweile andere Themen wie eine gute Gesundheitsversorgung für viele Menschen wichtiger als der Klimaschutz, so das Umweltbundesamt. Ja, soweit der Nachrichtenüberblick. Weiter geht es jetzt mit Jessie.
Wer jetzt, wo die Sonne wieder höher steht, eine neue Wanderroute sucht, der wird auf jeden Fall am Rande der Schwäbischen Alb fündig. Als Zwischenstopp empfiehlt sich dort der gerade wieder eröffnete Ödenturm, der, wenn man ihn erst bestiegen hat, einen wunderbaren Blick freigibt auf ein Städtchen, das genauso einen Besuch wert ist wie seine Bewohner. Die geben nämlich eine ziemlich kreative Bande ab und zeigen, was man alles Betrachtenswertes auf die Beine stellen kann, wenn man sich mal zusammentut. Jenny Rieger hat mittendrin in Geislingen an der Steige nicht schlecht zu gucken gehabt.
Wir können uns einhängen, das wird halt uns kommen.
Nee, nee. Das Boot ist nicht zum Hängen gemacht.
Das hält tatsächlich nicht.
Hermann Döger kämpft. Mit Statik, mit Gewicht, mit Karabinern und Seilzügen. Aber als Künstler ist er weniger fürs Praktische geschaffen, als für die künstlerische Idee.
Wie verändert man so einen Raum? Wie bringt man den aus der üblichen Funktionserwartung heraus, oder? Es geht ja um Ausdruck. Ein hängendes Boot ist was ungeheuer Schönes, finde ich. So, jetzt lösen wir mal das Problem, oder?
Das Problem? Wie hängt man ein solches Kajak von der Kirchendecke? Die Lösung mit viel Kreativität.
Wofür brauchen Sie das Handy?
Ja, wir sehen uns nicht. Und wir müssen ja kommunizieren, ob die an der richtigen Stelle durchstechen. Also die machen jetzt mit einem...
Da kommt jetzt gleich ein Speer durch die Wand.
Ich werde angerufen. So. Jetzt geht's los. Jungs.
Muss man treffen.
Zwischen die den Jungs stehen oben auf dem Dachboden und stochern im Kirchendach. Dann ein beherzter Stoß durch die Verkleidung.
Jetzt.
Das Seil wird heruntergelassen und der Rest ist ein Kinderspiel. Zumindest fast.
Und noch ein bisschen.
Geschafft, das Kajak hängt und wird damit zu Kunst im Raum. So wie auch diese Objekte, Bilder oder diese Installation. Der künstlerische Wert mal groß, mal noch im Werden. Der künstlerische Anspruch hingegen immer hoch.
Ich sehe gar nicht ein, warum wir in der Provinz nur Provinzkunst machen sollten, sondern die Sache muss ja sein, in unserer Republik, dass eigentlich Kunst überall verfügbar wird.
Überall, das ist hier. Geislingen an der Steige, 28.000 Einwohner, bekannt durch den Alpaufstieg zur A8. Für viele eher ein Ort zum Durchfahren als zum Aussteigen. Bereits zum 5. Mal erobert hier nun Kunst den öffentlichen Raum. Raum, der brach liegt. Denn Leerstand, den gibt es in Geislingen genug. In der Fußgängerzone geschlossene Ladengeschäfte, die Schalterhalle im Bahnhof seit Jahren ungenutzt. Eine alte Fabrik, die perfekte Ausstellungshalle. Zum Beispiel für die Fotografin Janina Pulvermüller. Passe und Bewerbungsbilder sind ihr Broterwerb, Landschaftsfotografie ihre Leidenschaft. Ebenso wie skurrile Räume.
Gerade für mich als Fotografin, wenn es so alte Industriegebäude sind mit großen Fenstern und viel Licht und eben dieses etwas Kaputte auch dabei. Ich persönlich liebe das. Also ich habe eine große Begeisterung für solche Räumlichkeiten.
Und eben weil die Räume kaputt und ungenutzt sind, kosten sie nichts. Mit einem Budget von gerade mal 10.000 Euro schafft es der Geislinger Kunstfrühling, mehr als 40 Künstler in die Öffentlichkeit zu bringen. Okay. Ihre Malereien, ja. Collagen, Skulpturen. Ciao. Und auch Hermann Döger selbst hat ihr eine kleine Ecke gefunden.
Ja, hier bin ich. Das sind jetzt meine Sachen.
Sachen. Wohl eher Geschichten. Kunstgewordene Begegnungen. Aber genau darum gehe es ja beim Geislinger Kunstfrühling.
Wir zeigen ein Beispiel, wie man etwas auch in einer Stadt mit düsteren Umständen in die Welt setzen kann.
Apropos in die Welt setzen. In der Kirche ist der letzte Akt des Aufbaus in vollem Gange. Ein riesiges Faltboot soll stehen. Und in ihrer experimentierfreudigen Art gelingt den Geislinger Künstlern auch das.
Ja, das geht.
Der Sieg der Kunst über die Schwerkraft.
Es gibt immer Hindernisse durch die Materie, oder? Also, so.
Und dann muss er weiter. Denn Kunst braucht Raum.
Freunde, wir müssen auch weiter, denn es wartet das Wetter zur Eröffnung der neuen Woche. Carsten, was bringt die denn so?
Die Woche bringt nicht nur am Anfang, sondern durch die ganze Woche, durch die nächsten 7 Tage weiterhin Hochdruckwetter. Und das heißt, es geht im Großen und Ganzen ziemlich sonnig weiter. Und heute hatten gefühlt 99,5% aller Deutschen sehr viel Sonnenschein. Es gab eine Ausnahme und da sah es heute so aus. Ein Webcam-Bild vom Hochblauen, das ist ein Berg im Hochschwarzwald, Blick Richtung Südwesten. Da gab es dicke Wolken, da gab es Gewitter und da gab es sogar Regenschauer. Auf dem Satellitenbild sehen wir sofort, wo sich diese Wolken befanden. Im äußersten Südwesten Baden-Württembergs. Ansonsten Blick auf die Sonne, wolkenloser Himmel, ich wollte sagen sonnenloser Himmel, was natürlich nicht stimmt. Viel, viel Sonnenschein, einzig ein paar kleine Schönwetterwolken gab es am Nachmittag ganz im Osten und auch im Südwesten. Und das war es auch schon. Es gab aber große Temperaturunterschiede. Im Westen Deutschlands bis zu 26 Grad als Höchsttemperatur. In Greifswald bei Sonnenschein nur 12 Grad. Die gute Nachricht, ein Teil dieser wärmeren Luft kommt morgen auch in den Osten voran. Und dann ändert sich doch noch etwas im Verlauf dieser Woche. Nämlich ab Donnerstag kann es in der Osthälfte zumindest ein paar Regenschauer geben. Das sind die Regensummen, die wir im Wettermodell herausgefunden haben, bis zum Sonntag. Wir sehen, es bleibt meistens trocken in der gesamten Westhälfte, im Norden, in der Mitte, nur im Osten. Da besteht dann doch die Chance, dass ein paar Regenschauer herunterkommen können. Jetzt schauen wir uns das Wetter an. In dieser Nacht bleibt es auch im Hochschwarzwald weitestgehend trocken. Dann geht es sternklar durch die Nacht und morgen dann mit sehr viel Sonnenschein tagsüber weiter. Und es bleibt den ganzen Tag einfach nur sonnig. Vielleicht besteht eine ganz kleine Chance, dass es am Nachmittag im Hochschwarzwald noch mal einen Schauer gibt. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit fällt auch dort kaum ein Tropfen. Die Temperaturen heute Nacht am Rhein 10 bis 11 Grad. Weiter nach Osten bleibt es kälter. In der Mecklenburgischen Seenplatte oder am Vogtland kann es auch leichten Frost geben. Tagsüber steigen die Temperaturen verbreitet auf 19 bis 24 Grad. Im Westen sind es bis zu 25 Grad. Die weiteren Aussichten viel Sonnenschein. Und da sehen wir am Donnerstag im Osten ein paar dickere Wolken. Ein paar Schauer, dort 17, sonst nach Westen hin weiterhin über 20 Grad.
Carsten Schwanke, wir sagen danke und wir schließen jetzt hier das Tagesthemen-Studio, schicken Sie stattdessen rein in die Zelle, gleich in einer Dokumentation.
Mit der Frage, was läuft grundlegend schief in deutschen Gefängnissen, wenn mehr als die Hälfte der Insassen nach der Entlassung wieder rückfällig wird?
Wir sind morgen wieder für Sie da, Sie hoffentlich auch, würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.